Exzellent. Ja, trinken ist eine gute Idee. Ich habe extra hier eine komplette Tasse voll mit Tee stehen. So ein Liter. Das reicht jetzt erstmal. Michael, 50 Milliarden, moin. Leute, ich habe auch nichts geplant, gar nichts. Ich bin auch ziemlich kaputt. Aber ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal den Stream an. Bevor ich mir jetzt was anderes überlege, mache ich einfach den Stream an. Das RGB von meiner Tastatur spinnt. Moment. Ah, jetzt geht's. Exzellent. Manchmal muss man den Kram einfach nur rein rausziehen, dann geht's. Gachibus. Machen wir mal Updates. Arch, by the way. Lamp. Ja, das habe ich, glaube ich, abgeschaltet. Das habe ich, glaube ich, abgeschaltet. Echt? Der macht es bei allen Updates wieder an. Das liegt aber am Umloggen. Das liegt am Umloggen. Wenn ich auf meinem normalen Account bin, dann geht das RGB von der Tastatur. Wenn ich umlogge auf den Streaming-Account, dann ist das RGB kaputt. Und wenn ich USB rausziehe und wieder reinstecke, dann geht's. Ich vermute mal, dass es an irgendwelchen planlosen Logitech-Treibern liegt. So, wir machen mal Updates. Was machen wir heute? Nix. Nix großartig. Ich bin auch übelst im Arsch. Bist kein verifizierter Account. Tja. Da kann ich dir auch nicht helfen. Ich kann ihn jetzt nicht einfach Magic Art und Weise verifizieren. Muss man sich bei Twitch mittlerweile ver. Stimmt, man muss sich mittlerweile verifizieren, stimmt? Ich bin auch kein verifizierter Account, guck mal. Aber das ist nicht mein Streaming-Account. Das ist ein Account, den ich hinterlegt habe. Also hinterlegt, klingt total dämlich in dem Moment. Ein Account, den ich angelegt habe, rein, um hier eingeloggt zu sein für den Chat. Das ist irgendeine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Mit meinem Main-Streaming-Account bin ich verifiziert. Ich glaube, man kann gar kein Partner werden, ohne verifiziert zu sein. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, weiß ich gar nicht. Ist das so? Wahrscheinlich ist es so. So, wir müssen erstmal Updates machen. Alle Updates durch. Reboot. Bam. Leute, ich habe Fehler gemacht. Und zwar am Sonntag hatten wir. Und war das am Sonntag? Ich glaube, es war. Wann habe ich zuletzt gestreamt? Moment, Moment. Kurz checken. Das ist Windows 11, doch, doch. Aufwachen streamen. Doch, tatsächlich, am Sonntag. Am Sonntag habe ich zuletzt geschrieben. So. Und am Sonntag hat irgendjemand doch geschrieben, Max, was spielst du aktuell? Da habe ich gesagt, das und das. Und da hatten wir es von Path of Exile und Diablo 2. Und da habe ich gesagt, ey, eigentlich hätte ich mal wieder Bock, eine Season Diablo 2 zu spielen. War keine gute Idee. Jetzt habe ich quasi die letzten 3 Tage oder 2 Tage, ich glaube, ich habe erst am Dienstag oder Mittwoch erstellt, letzten 2 Tage Hardcore Grind gemacht. Aber ich muss euch mal was sagen. Also ich habe Diablo 2 Resurrected, also dieses quasi Remake. Ich habe das ein bisschen mit Fabian gespielt, als es rausgekommen ist. Aber ich habe das nie ernsthaft gespielt. So, und jetzt habe ich mir einen Season, einen Ladder-Char erstellt. Ich meine, die Season ist schon irgendwie 3 Monate alt, also wen juckt's, ja? Und mir ist mir erstmal aufgefallen, also nachdem ich das jetzt mal 2-3 Tage durchgegrindet habe, die haben Diablo 2 ganz schön verkackt mit dem Remake. Ja, ja, ab und zu. Wir werden am 25. oder wann kommt das neue Black Ops raus? Hier, 25. glaube ich, ja. Black Ops 6 werden wir ein paar Runden zusammen spielen. Ob wir das in irgendeiner Art und Weise als Video verarbeiten, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber wir werden ein paar Runden Black Ops 6 ist das, glaube ich, ja, zusammen spielen. Zumindest, die haben Diablo 2, das Remake, relativ krass verkackt. Das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt, aber als ich dann den Hardcore-Grind gestartet habe, ja, Black Ops 6, ich kann mich an Black Ops 1 erinnern, Alter. Aber wie gesagt, die haben Diablo 2 relativ verkackt hier, das Remake. Das habe ich am Anfang gar nicht so gemerkt, aber als ich jetzt ein bisschen krassen Grind gestartet habe, die letzten 2-3 Tage, ist mir schon aufgefallen. Also, die Controls fühlen sich anders an, aber nicht so, dass ich nicht mit klarkommen würde, das ist okay. Aber das, was mir mit Abstand am meisten auf den Keks geht, ist, dass so ziemlich alles außerhalb von Ingame krass, also wirklich richtig heftig verkackt wurde. Die gesamte Battle.net-Integration ist super schlecht. Ist wirklich super, total räudig, Alter. Weiß gar nicht, was sie da getrieben haben, Mann. Leute, die das originale Diablo 2 nicht kennen, werden das wahrscheinlich nicht verstehen, weil Diablo 2 Resurrected so ungefähr die gleiche Shit-Battle.net-Integration hat wie viele andere Blizzard-Games, nur noch schlechter. Zum Beispiel, nur mal so ein Beispiel, ja. Im originalen Diablo 2 gab es verschiedene Chat-Channels. Das kann man zwar immer noch jetzt benutzen mit irgendwelchen komischen Slash-Kommandos, macht aber keiner mehr, ja. Richtig, richtig gehatet. Das haben sie auch richtig verkackt. Ja, es gab beispielsweise einen In-Game-Trade-Channel, mehrere In-Game-Trade-Channels, teilweise sogar einen German-Trade-Channel und sowas. Gibt es jetzt nicht mehr. Keiner. Die zwingen die Leute quasi, ihre Sachen auf eBay oder im Forum oder woanders zu verkaufen, dadurch, dass es keinen Trade-Chat mehr gibt. Generell, also die Chat- und Lobby-Integration ist einfach nur Schrott. Einfach kompletter Müll. Ich weiß nicht, ob die das Game fertig hatten. Und dann ist ihnen aufgefallen, oh, wir haben ja so ziemlich alles außerhalb von Ingame vergessen. Und haben dann dem Azubi und dem Praktikant gesagt, ey Leute, wenn ihr Mittagspause habt oder kurz Pinkelbreak macht, nehmt euch einen Laptop mit und programmiert mal kurz hier die Lobby- und Chat-Integration. So viel wirkt das richtig verkackt, Mann. Alle Charaktere sehen gleich aus, egal ob tot oder lebendig, HC oder nicht HC. Du kannst überhaupt keine Chat. Niemand benutzt die Channels mehr, keiner chattet mehr. Das ist einfach von einem Diablo. Ich meine, ihr habt das Spiel wahrscheinlich früher nicht gespielt, ist 20 Jahre alt oder über 20 Jahre alt. Ist deutlich über 20 Jahre alt. Ich glaube, es kam 1997 raus. 25 Jahre alt. Diablo 2 ist zwar ein. Jeder grindet so vor sich hin und killt Monster. So, oder wie die GameStar damals geschrieben hat. Die wilde Monster-Hatz geht weiter. Ich weiß nicht, die GameStar hat teilweise ganz merkwürdig formuliert, haben die heute immer noch. Zumindest war Diablo 2 eigentlich eine relativ, schon fast ein bisschen die Vorstufe von einem MMO. Das war relativ social mit Trading-Channels in-game. Verschiedene Lobbys mit pro Land und sowas. Das war eigentlich ganz nice. Und man kannte auch die ganzen Leute, die dort den ganzen Tag in der Lobby rumgegammelt haben. Aber dass man jetzt in-game nicht mehr traden kann, ist halt komplett hängen geblieben. Also eines der größten Vorteile oder der coolsten Sachen in Diablo 2, im Trade-Channel rumzugammeln und gucken, ob man was Gutes findet, gibt's einfach nicht mehr. Also haben die richtig verkackt. Das haben die Messe verkackt. Ja, StarCraft 2, ganz ehrlich, ich habe StarCraft 2 nie großartig gespielt, das weiß ich nicht mehr. Aber ganz ehrlich, das ist ein riesen Rückschritt. Also mir ist es komplett schleierhaft, aber wirklich komplett schleierhaft, wie man ein Game von, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, 2021 oder so, wie ein Remake eines Games, das quasi zu Anfangszeiten so das der Internetverbreitung entstanden ist, 1997, 1998, ja. Diablo 2 war ein Game, das war ganz am Anfang, wo Internet noch richtig neu war. Keiner hatte Internet daheim, bis auf ein paar und manche mit Modem, mit ISDN, ich dann später mit DSL. Ich hatte einen der ersten DSL-Anschlüsse hier in Hanau. Wie man es nach 25 Jahren und Erfahrung in der Game-Entwicklung und vor allem halt auch mit Online-Games, wie man es schaffen kann, nach 25 Jahren eine schlechtere Online, reden wir mal in Publisher-Deutsch, Experience zu liefern, wie 1997. Oder wann war, oder war das 99? Kurz gucken. Ne, 97 war Diablo 1. Wann war Diablo 2 Release? Date. Da muss man jetzt echt zu Google, oder was? 2000. Okay, ich habe Mist erzählt, sind nur knapp 25 Jahre. Aber wie kann man das knapp 25 Jahre später so verkacken? Ist mir komplett schleierhaft. Wirklich. Ist keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, gerade die fehlende Lobby-Integration und eben Chat-Channel, das hat es komplett gekillt für mich. Diablo 2 ist jetzt ist mit dem Remaster quasi ein stumpfes, jeder grindet vor sich hin, keiner hat Bock mehr irgendwelche Games aufzumachen oder sonst was. Das ist voll für den Arsch, das ist komplett für den Arsch geworden. Aber das passt zum aktuellen Gaming-Markt oder zur aktuellen Gaming-Entwicklung, auch schon der letzten paar Jahre, so ist das ja nicht. Möglichst anonym und, ja, wie kann man das nennen? Möglichst anonym und weichgespült alles? Weiß ich nicht. Wobei man nicht sagen kann, dass das Gameplay sonderlich weichgespült ist. Ja, weil wenn es erst keinen Chat gibt, ja, muss auch kein Chat moderieren. Kann sich keiner irgendwie offended fühlen oder so. Aber ganz ehrlich, für mich hat gerade der Trade-Chat und die unterschiedlichen Lobbys, die Chat-Lobbys, die es gab in Diablo 2, hat zum Game dazugehört. Das gibt's in Resurrected nicht. Das ist total verkackt. Ich habe gar keinen Bock mehr weiterzuspielen. Ich habe richtig krass gegrindet die letzten 2-3 Tage. Ich habe sogar relativ gutes Starter-Gear. Und heute habe ich mir mal gedacht, okay, hast ein paar Runen, paar Gems, guckst du mal, ob du da ein bisschen was für traden kannst, dass dein Char besser wird. Habe ich festgestellt, es gibt kein Trading mehr in dem Spiel. Ist einfach weg. Ganz im Ernst, Path of Exile ist einfach das einzige Diablo-like Action-RPG, was man irgendwie empfehlen kann, glaube ich. Und das Problem an Path of Exile ist, dass es mittlerweile so übertrieben voll mit Features und tausend reicht ja nicht, Millionen Sachen, dass du Path of Exile wirklich studiert haben musst, dass du überhaupt einsteigen kannst. Wobei, ganz so stimmt das nicht. Du kannst schon einsteigen, aber du kannst halt nicht mehr so einsteigen, wie es viele Leute, wenn sie neu sind, in einem Game machen, sich das Game runterladen, das Game installieren, einfach mal einen Charakter erstellen und loslegen. Vergiss es. Kannst du Path of Exile vergessen. Wenn du nicht mindestens einem Starter-Guide folgst, bist du verloren in Path of Exile. Du bist wirklich, du bist komplett aufgeschmissen. Das fängt ja schon an mit, das ist immer ganz witzig, ja, wenn es die Leute zum ersten Mal sehen. Das fängt ja schon an mit dem Path of Exile Skillbaum, Leute. Ich weiß auch nicht, warum das so. Das ist der Skilltree in Path of Exile. Wer es noch nie gespielt hat, wird sich jetzt wahrscheinlich denken, Alter. Was ist da los? Das ist der Skilltree von Path of Exile, ja. Und der einzige Unterschied zwischen den Klassen in Path of Exile ist, wo auf diesem Skilltree du anfängst. Witch fang hier an, Templar fang hier an, Marauder fang, glaube ich, hier an. Oder fängt Templar hier an, Marauder da hier? Ranger fang hier an, in der Mitte fängt Dingsbums an, habe ich vergessen, wie es heißt. Die Stelzer-Klasse fängt, ich weiß es aus dem Kopf gar nicht, ja, sieht man hier. Ah ne, Duelist ist hier unten, dann ist Ranger da, genau. Ja. Templar ist hier, ja, das ist der Skilltree. War der immer so, oder ist der mit der Zeit gewachsen? Der ist immer so gewesen, der ist nur noch schlimmer geworden, weil mittlerweile gibt es Gems, die erweitern den Skilltree noch, und es gibt es gibt noch Ascension Skill Trees. Komm noch dabei. Komm noch dazu. So, aber das ist, ohne Mist, das ist das Kleinste an dem Game, was einen als Neuling schocken muss, das Skilltree. Weil, man muss sagen, gerade so für so ein Normal Playthrough und sowas, der Skilltree, so schlimm ist das gar nicht, weil, sagen wir mal, du möchtest einen Caster spielen, ja, und fängst hier an. Du hast ja erstmal, die ersten paar Level hast du nicht so viele Möglichkeiten, ja. Du kannst dir überlegen, okay, wo gehst du lang? Gehst du eher in Defense? Gehst du eher in Offense? Gehst du... Das ist gar nicht so wild, ja. Da kommt man eigentlich relativ gut schnell dahinter. Was Path of Exile wirklich ultra verwirrend macht für neue Leute ist, die ganzen Mechanics, die über die letzten... In welcher League sind die jetzt? 20 oder so? Wie viele Leagues gab es in Path of Exile schon? Ich weiß es gar nicht. Okay. Also seit Patch 3.10 gab es jeweils eine Liga. Das hier sind allein schon 15. Das sind 15. So, das hier sind noch einmal 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, so 50 Ligen ungefähr gab es da schon. Und fast jede Liga hat zusätzliche Mechanics in Path of Exile reingebracht. Und die meisten, das ist das Schlimme davon, die meisten sind noch da. Die meisten sind noch da, die meisten Mechanics. Du musst dich damit beschäftigen, wie du deinen Garten baust. Wie, ach, Alter, das. Dann gibt's noch diese Syndicate-Sachen, wie du das richtig verteilst. Es ist einfach wirr. Ich hab die Hälfte schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich die nächste Liga mal spielen. Die nächste Liga müsste demnächst eigentlich starten, aber ich habe gehört, das wird sich wahrscheinlich ein bisschen verzögern und irgendwann im Dezember erst losgehen. Es ist wirklich wir. Leute, ganz ehrlich. Wer keinen Bock mehr auf Diablo hat und Path of Exile nicht ausprobiert hat, probiert es aus. Das ist das beste so Action-RPG Diablo-Style, was es gibt. Das Problem ist nur, dass das super kompliziert ist. Und Endgame-Mechanics lernen reicht nicht. Ich habe nur ganz das nur am Rande angerissen, ja. Allein schon das ganze Map-System ist ein bisschen eine Wissenschaft für sich, mit Modifier-Craften und bevor du startest, die richtigen Sachen einsetzen. Dann hast du noch die ganzen unterschiedlichen Crafting-Mechanics, Währungen. Und wir haben noch gar nicht angefangen von den Spielmechaniken an sich, wo es auch 30 Milliarden verschiedene Sachen gibt. Also es ist ein Fass ohne Boden. Also man könnte sagen, PoE ist so ein bisschen das Counter-Strike der Action-RPGs. Insofern, dass du mindestens 1000 Stunden gespielt haben musst, dass du überhaupt anfängst das Game, ich wollte eigentlich sagen, dass du weißt, was du machst, das ist aber falsch. Du musst 1000 Stunden PoE reingesteckt haben, dass du anfängst, überhaupt zu verstehen, was du noch alles nicht weißt. Bei dem Zustand bist du noch ungefähr 1000 Stunden Path of Exile angekommen. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich schreibe mir das gerade nochmal hier offscreen auf. Das wollte ich tatsächlich mal ausprobieren. Vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, nachdem ich ja jetzt ein paar Tage Diablo 2 Ladder gegrindet habe und festgestellt habe, wie sie das Game verkackt haben. Dass ich, vielleicht probiere ich mal wirklich Last Epoch aus, ja. Nächster Monat PoE im Early Access, 15. November, oder? War das nicht so? Ja, teilweise, aber was gehört denen schon nicht, ja. Warte mal, PoE 2 Beta Release Date, ich glaube am, 15. November, genau. Mal gucken, ob die das einhalten, ja. Die sind ja bekannt dafür, Sachen zu verschieben. Beziehungsweise auch mal, ja, das war, wie sagt man so schön, 9 gerade sein zu lassen, sagt man das so redewendungstechnisch. Also, da muss man nicht so viel drauf geben, aber ich glaube, da ist tatsächlich was dran, dass die sich doch schon ziemlich stark mit diesem Announcement committed haben, dass das dann rauskommt. Also es kommt ja nicht raus, es ist die Beta-Phase. Und ehrlich gesagt bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das eine Open- oder eine Invite-Beta ist. Da bin ich mal gespannt. Aber ich hab zumindest in Path of Exile schon ein bisschen Geld für Cosmetics ausgegeben. Vielleicht habe ich ja Glück und die sagen, Leute, die ein bisschen Geld in Cosmetics reingebuttert haben, dürfen auch die Klaus Beta spielen. Moin. Nach 1000 Stunden hat man erst das Tutorial durch. Ja, so ungefähr ist das in Path of Exile. Nach 1000 Stunden hast du das Tutorial durchgespielt. Du kannst, nach 1000 Stunden kannst du kannst du Akt 1 bis 8 oder wie viele Akt-Akte gibt es? Ich weiß ja aus dem Kopf gar nicht. Kannst du die Kampagne quasi durchspielen, ohne permanent irgendeinen Guide angucken zu müssen. Du musst da eine gewisse Summe in PoE investiert haben und eine gewisse Support. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie hoch die Summe sein muss. Also, ich hoffe jetzt mal nicht irgendwie 500 Euro plus oder so, weil ob ich so viel habe, weiß ich nicht. Aber so 1-200 Euro dürfte ich bestimmt in PoE 1 investiert haben. Für sinnlose Skins, Packs und Hideout-Cosmetics. Was gab's heute zu futtern? Reste. Ob ich kein Hessisch babbel? Ja, mache ich teilweise auch nicht. Wie sich's gerade anbietet. Aber ich meine, der Stream ist ja nicht Hessisch, ja. Also, was gab's heute zu futtern? Heute gab's Reste. Heute gab's Reste Spaghetti oder Spaghetti Carbonara. Gab's Reste. Und nicht Tütensuppe. Oder nicht Tütencarbonara. Mit, ich will nicht sagen selbst gemacht, weil ich habe das nicht selbst gemacht. Aber selbst gemacht mit zwei Sorten Käse, Eigelb und so Zeug. Ja, also einmal Carbonara, Spaghetti Carbonara gab's Reste. Und dann gab's noch Reste Reis mit Garnelen. Und hinten drauf gab es noch ein bisschen Milchreis. Hört sich jetzt viel an, aber nachdem es Reste waren, war das jetzt die einzelnen Dinger nicht so viel. Ich freue mich auch richtig auf PoE 2. Ich bin da bei PoE 2, freue ich mich aus zwei Gründen drauf. Das erste ist, ich habe richtig Bock auf PoE 2 und mal wieder richtig schönes Action-RPG Diablo 2-Style, nachdem ja Resurrected so verkackt wurde. Ja. Da habe ich Bock drauf und wo ich mich auch drauf freue, dass Path of Exile 2 so ein bisschen ein Reset wird für Path of Exile. Da können sie nämlich mal, ich meine jetzt übrigens nicht diesen Passive Skill Tree, der jeden hier erschreckt, aber der Passive Skill, das ist eigentlich mit das Beste an Path of Exile. Oder eines der coolen Sachen von Path of Exile. Nee, was ich meine ist, die können endlich mal alte Sachen abschneiden. Die haben die Chance, erstens eine gescheite Kampagne rauszuhauen, weil sind wir mal ehrlich, die Path of Exile Kampagne ist wirklich speziell. Und um es nicht zu sagen, ich sag euch jetzt, was ich von der Path of Exile Kampagne denke. Die Path of Exile Kampagne ist, glaube ich, der größte Scheiß, den ich je gespielt habe, was Story angeht. Die ist so unglaublich dumm. Ich weiß, es spielt niemand wegen der Story und ich spiele das Game auch nicht wegen der Story. Aber die Path of Exile 1 Kampagne, die ist so scheiße. Die ist so abgrundtief dumm, zusammengewürfelt und dämlich. Das kannst du eigentlich kein. Also ich weiß nicht, was sie da getrieben haben und recyceln mussten, ey, um die Kampagne zu verbrechen, ne? Path of Exile hat eine Kampagne, du merkst richtig, dass die über Jahre der Entwicklung entstanden ist und man am Anfang nicht wusste, wo man am Ende hin will. Ganz wir, ja? Die ersten drei Akte noch ein bisschen Diablo 2-Style. Ich weiß schon, ich habe das schon wieder so verdrängt, ich krieg das aus dem Kopf gar nicht mehr hin. Danach ein bisschen Diablo 2-Style mit Recyceln. Danach auf einmal irgendwelche anderen random Sachen. Am Ende dann noch mehr random Sachen, dann irgendwelche random Götter-Sachen und dann random anderer Shit. Ohne Mist, die Path of Exile-Kampagne ist so bodenlos Rotz, Alter. Also, wer auf Lore und Story steht jetzt, ne? Gameplay-technisch ist Path of Exile 1A, auch in der Kampagne, kannst du gar nichts sagen. Aber die Kampagne selbst, die ist so dumm, die ist einfach so unglaublich dämlich. ich habe selten was Dümmeres gespielt, ja. Aber dafür spielen wir das Game ja nicht. Da haben sie eine Chance. Die haben mit Path of Exile 2 eine Chance, eine ordentliche Kampagne rauszuhauen. Was bestimmt viele, gerade Noobs und neue Leute, unlocked für das Game. Ja, und die dann vielleicht auch ein bisschen hängen bleiben. Und gerade, dass sie mal ein bisschen altes Zeug entschlacken können. Normalerweise sage ich immer, ey, hört mal auf, die Games immer einfacher zu machen, ja. Aber bei Path of Exile sage ich, Leute, ihr könnt ruhig mal ein paar alte Sachen rausnehmen, die es schon seit 300 Jahren gibt und keiner mehr checkt. Das würde Path of Exile nur besser machen. Ich hoffe, eins hoffe ich, dass sie diesmal gleich eine halbwegs sinnige Kampagne reinbauen, die sie dann nicht über die nächsten Jahre mit mehreren Akten erweitern, weil... Path of Exile rentiert sich immer, zu einer neuen Season zu spielen. Ich sag, die Story und wie das aufgebaut ist, die Kampagne, ist einfach so dumm. Dafür spielt's keiner. Für das Gameplay und für den Rest lohnt sich das Game immer. Ich glaube, es gibt niemand auf der Welt, der Path of Exile komplett verstanden hat. Geht einfach nicht. Na, wobei, das kann man so nicht genau sagen. Also, es gibt bestimmt die ein oder andere Leute, gerade wenn man sich mal die Streamer anguckt, die da irgendwie 3 Milliarden Stunden in dem Game haben. Oder andere Leute, die immer irgendwelche Lücken in den Builds finden, die dann super krass OP sind, ohne dass sie Items brauchen und sowas. Ja, es gibt schon Leute, die da wirklich richtig Big Brain sind. Aber 99,9 der Playerbase hat das Spiel nicht richtig verstanden. Was aber auch irgendwie cool ist, wenn man auf sowas steht, weil es gibt immer was zu lernen und immer was zu optimieren und immer was zu Theorie craften. Also ich sag mal so, Path of Exile 2 ist quasi das Paradies für Theorie-Crafter. Viele Leute spielen Path of Exile gar nicht, die theorisieren nur noch Path of Exile. Es gibt so ein Tool, ich muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen her, die letzte ist bestimmt ein halbes Jahr her, wo ich reingeguckt habe, ja, also vielleicht ist es nicht mehr aktuell, aber in Path of Exile gibt es zum Theorie-Craften dieses Tool hier, das ist by the way in Java programmiert, dieses Tool erlaubt dir Character-Builds zu machen außerhalb des Games. Und wenn du nicht ein gutes Path of Building, wie nennt man es denn richtig, Setup? Nee, Template oder, ja, nennen wir es mal Template hast, musst du eigentlich gar nicht erst anfangen zu spielen. Also, viele Leute, die Path of Exile spielen, verbringen die Zeit gar nicht in Path of Exile. Zwischendurch wird nämlich wild Theorie crafted. Und auch eine wirklich coole Sache an Path of Exile ist, es berechnet den theoretischen Damage. Das ist richtig geiles Tool, ja. Dann gibt es, du brauchst aber, um Path of Exile spielen zu können, brauchst du ja auch zig Zusatztools. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, da könnten sie mit Path of Exile 2 vielleicht ein bisschen was dran ändern. Zum Beispiel für Crafting und Trading Overlays. Oder für den Currency Tracker und sowas. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, wie der ganze Krempel heißt, ja. Ich weiß das, wenn ich spiele, ja, und ich finde es auch bei mir wieder, aber aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht mehr. Gibt auch Currency Tracker, da kannst du quasi gucken, lohnt sich das, was du machst, weil Path of Exile ist ein Spiel, wo du wirklich super, gesetzt nach großen Zahlen, ja, also du kannst in Path of Exile nichts ableiten, wenn du 1-2 Endgame-Maps gemacht hast. Du musst erstmal 300 Endgame-Maps gemacht haben, da kannst du dann gut sehen, okay, lohnt sich das, was ich mache, wird sich was anderes besser lohnen, dazu brauchst du einen Currency Tracker. Also quasi das, was du eben verdienst in-game. Das musst du tracken, da kannst du sagen, okay, es wird sich vielleicht eher so lohnen mit dem Charakter, aber mein Clear Speed ist dafür nicht so gut, dann mache ich lieber das. Das ist wichtig zu wissen in Path of Exile, weil, und das ist tatsächlich eines der motivierendsten Sachen in Path of Exile, also neben dem ganzen Zeug, was ich gesagt habe, du machst in Path of Exile eigentlich, auch wenn du Casual-Spieler bist, du machst immer Progress. Du musst nicht der krasse 24/7 No-Life-Typ sein. Du kannst Path of Exile spielen, als so wie der Fabian und ich uns da früher immer lustig drüber gemacht haben, ja, der Familienvater mit 5 Kindern, der abends mal 2 Stunden spielt, der kann PoE spielen. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich nie über die Einstiegshürde kommen würde, aber hätte er die Einstiegshürde genommen, dann könnte er das machen, ja. Da kommt wahrscheinlich nicht mal durch die Kampagne durch. Da könnte er das machen, weil du machst in Path of Exile immer Progress, solange du spielst. Vielleicht nicht optimiert, nicht optimal und nicht das Maximum, was du machen könntest, aber du machst, solange du spielst, solange du auch Endgame-Content spielst und runst, du machst in Path of Exile immer Progress. Und damit du das siehst, brauchst du einen Currency Tracker, wo du siehst, okay, was hast du für Progress gemacht mit der Spiele-Session. Und bei Path of Exile so, es reicht eigentlich, wenn du ein bisschen Ahnung von dem Game hast und du spielst einfach dann. Das macht Spaß und du machst Progress, gerade wenn du einen Currency Tracker hast. Und du kannst auch dein Gear immer weiter verbessern. Wenn du nicht gerade ganz am Anfang von der League dabei bist, da sind die Sachen dann auch schon ein bisschen günstiger geworden, kannst deinen Charakter equippen, immer besseren Content run. Natürlich brauchst du irgendwie einen Guide, was gerade angesagt ist, sei denn du bist super high IQ und checkst das selber. Also so quasi 0,1% der Spieler checken das von alleine. Der Rest nimmt irgendwelche Guides, was sich gut spielen lässt, und baut sich dann auch darum seinen Charakter auf. Du machst immer Progress, wenn du spielst. Und das ist halt das Coole. Das ist ein Game, das kannst du theoretisch Jahre am Stück spielen. Ab und zu wird es resettet mit neuer Ladder und neuer Season, dann spielst du wieder. Das ist geil. Also Path of Exile, ein super Game. Ich sollte auch mal wieder spielen. Und spätestens mit der neuen Season im wahrscheinlich Dezember. Es wäre jetzt ja eigentlich dran, die Season. Aber die verspätet sich ein bisschen. Spätestens mit der neuen Season im Dezember oder wenn PoE 2 rauskommt, werde ich das hart grinden. Ja, dickes Drei-Gänge-Menü. Hast du mal Delta Force ausprobiert? Ich wollte. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es, ich bin mir nicht ganz sicher, war das China-Anti-Cheat oder russisches Anti-Cheat hatte? Und dann wollte ich nicht mehr. Oder bringe ich das Game jetzt durcheinander? Bringe ich das Game durcheinander? Wahrscheinlich erzähle ich gerade Scheiße und ich bringe das Game durcheinander. Aber macht das Bock? Hab nur 80 Stunden gezockt. Was macht Bock? Delta Force, keine Ahnung. Habe ich nicht gespielt. Oder meinst du Path of Exile? Path of Exile ist das beste Action-RPG, was du spielen kannst, wenn du was Dauerhaftes suchst mit Motivation über Monate und Jahre. Das ist konkurrenzlos. Es gibt nichts Vergleichbares zu Path of Exile. Von der Spieltiefe her und dem, wie nennen wir es mal, Reward, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es ist aber gerade am Anfang echt ein Fass ohne Boden. Path of Exile musst du studiert haben. Ich sag ja, das ist das CS. Das ist das Counter-Strike der Action-RPGs. Du musst 1000 Stunden gespielt haben, dass du weißt, was das Tutorial jetzt hinter dir. Hoffe nur, dass die kein Overwatch 2 droppen. Du meinst mit PoE 2, dass sie es so verkacken? Ey, ehrlich gesagt, Chatke, wer von euch hat Overwatch 2 gespielt? Ich nicht. Also, ich sag dir mal, du kannst Path of Exile auch auf Casual-Basis spielen. Du machst immer Progress. Du musst aber unbedingt, du musst nach einem Guide spielen. Gerade wenn du keinen Bock hast, da jetzt super High-IQ-Sachen selbst durchzuschrecken, du musst dir einen schönen Einsteiger-Guide raussuchen oder aber einen passenden, wie steige ich in die Liga-Guide. Du musst nach einem Guide spielen. Nach einem Character-Build-Guide und für die Kampagne nach einem, ja, wie komme ich am besten durch die Kampagne durch Guide, dass du nix verpasst. Ja, also das Ding ist, warum ich frage, ich habe Overwatch 2 nicht gespielt. Ihr wisst, ich habe super heftig tausende, weiß nicht, ob es tausende oder nur tausend, also, na doch, ich hatte allein schon in der Beta 1000 Stunden Path of Exile, glaube ich. Und die ging ja eine Weile, also. Nein, 1000 vielleicht nicht. Aber ich habe das zumindest gesuchtet, as fuck, ja. Ich war Level 300 plus auf mehreren Accounts in der Beta. Zumindest habe ich Overwatch 1 wirklich gesuchtet ohne Ende. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Das lag aber hauptsächlich daran, wie Blizzard das Game gehandelt hat. Overwatch 1 hat ja quasi gefühlt dann irgendwann gar nichts mehr Neues bekommen. Am Anfang waren die noch relativ okay mit ihren Season-Events und ihren Lore-Dumps, die sie ab und zu gemacht haben mit Shorts und sonst was. Aber es gab da nichts mehr. Es gab dann gefühlt irgendwie einmal im Jahr eine Map oder einen neuen Held oder so. Das war voll für den Arsch. Ganz ehrlich, Overwatch 1 hätte eigentlich, es gab ja am Anfang nicht viel, hätte einfach mal 20 neue Maps gebraucht. Ja, und das war alles so zäh und träge. Und was Blizzard hat's mal. Also eine Sache bei Overwatch ist das Ding halt. Was Blizzard wieder richtig krass verkackt hat, ist das Balancing. Und ich weiß, man kann Spiele nicht perfekt balancen, Leute. Das funktioniert nicht. Aber was man machen kann, ist, man kann einfach ein bisschen schneller drauf reagieren. Man kann nicht ein Patch raushauen, die Spieler stellen innerhalb von 8 Stunden fest, was das beste OP-Setup ist, und danach wird nur noch dieses OP-Setup 6 Monate gespielt. Das kannst du doch nicht bringen. Und das, oder so 3-4 Monate. Das war halt so für den Arsch. Erinnert sich noch einer an Goats-Meta, an das Goats-Meta in Overwatch? Goats? Wo alle Tanks gespielt haben. Das war so dumm. Und das musste, damit musste man sich, glaube ich, knapp ein halbes Jahr rumschlagen. Naja. Und Blizzard hat halt mal wieder bewiesen, dass Blizzard, wenn es um Balancing geht, nur so balancen kann. Beste Craft Skill. So. Das ist hier Time. Das hier ist Character ist OP. Bestes P. Und das hier ist Sucked. Ja, Sucks. Okay. Warum ist das eigentlich so schlecht anti-aliased in Paint? So, und was Blizzard kann ist, so, Character kommt raus, ist meistens OP. Character bei Release sind immer OP. So, und wie es bei Blizzard aussieht, ist folgendes. Blizzard sagt, Character ist OP, ist OP. Wird gepatcht, ist scheiße. Ist scheiße. Ist nächster Patch immer noch scheiße, ist OP. Das schwankt. Blizzard kann nur, das kriegen die nicht anders hin. Oh, zumindest in Overwatch haben sie anders hingekriegt. Dass es besser geht, sieht man ja beispielsweise an Dota 2. Ich bin da nicht wirklich drinne. Ich gucke ab und zu ein bisschen auf Twitch. Ich kann so die Basics, ja, weiß ich. Und ich gucke ab und zu auf Twitch ein bisschen Dota. Ich gucke auch ab und zu, wenn es dann dieses jährliche große Turnier gibt, gucke ich ein bisschen Dota 2. Ich bin weit davon entfernt, ein Dota-Experte zu sein. Da muss man aber sagen, dort kriegen die das patch-technisch und balancing-technisch deutlich besser hin. Auch wenn es da wieder, wenn es da viel Geflame wieder gibt, ja, und die Gaben-Jokes am Start sind, da gibt es auch Meta-Heroes in Dota 2. Da gibt es auch Meta-Picks, ja. Manche, die so OP sind, du musst du eigentlich bannen oder picken. Ja? Gibt es auch Sachen. Aber durch die Bank weg kann man sagen, es gibt ja da auch immer so Sheets, wo man gucken kann, was bei Turnieren gespielt wird. Und in Dota ist es so, dass doch ein beträchtlicher Teil der Helden gespielt wird in Turnieren. Jetzt nicht First Pick oder sowas, also nicht Must Have, da gibt's auch quasi so die Meta-Heroes, aber es ist zumindest mal so, dass ein Großteil der Helden zumindest in bestimmten Situationen oder als guter Counter sich eignet. Also das kriegen die gebacken. Also deutlich besser als Blizzard das bei Overwatch gebacken bekommen hat. Gut, in Overwatch war es halt auch so, du konntest den gleichen Held doppelt picken, fand ich übrigens von Anfang an nicht gut. Muss ich euch ehrlich sagen, ich fände es immer noch sinniger, auch in Overwatch, wenn, gerade mit einer großen Auswahl an Helden, wenn man jeden Held nur einmal picken kann. Es wäre einfach deutlich dynamischer alles. Ja. Naja, also, das haben sie in Overwatch nicht hingekriegt. Und ich muss euch sagen, nachdem ich Overwatch 1 den Rücken gekehrt hatte, das war von heute auf morgen. Von heute auf morgen hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe sogar noch eine Top 500 Season 1 Batch, Leute. Cringe, ich weiß. Angeben mit der Boomer erzählt euch was vom Krieg. Das war auch schon wieder Overwatch 1 Season 1. War vor 5 Jahren oder so. Keine Ahnung, wann das rausgekommen ist. Ich habe von heute auf morgen dem Game den Rücken gekehrt. Ich habe irgendwann gesagt, ey, hat doch keinen Sinn mehr. Scheiß Game und nie wieder gespielt. Eine Weile installiert gehabt, nie wieder gespielt. Ich habe sogar noch ungeöffnete Lootboxen von den Olympischen Spielen in Rio, oder wo war das? Rio Games? Olympics? 2016! Fuck, Alter! Das Game ist schon 8 Jahre alt! Scheiße! Mann, Overwatch wird bald 10! Scheiße, Alter, ist das schon so alt? Ist das schon so alt? Okay, ah, hätte ich immer besser nicht geguckt. Ich habe noch Rio, Olympic Games Lootboxen ungeöffnete. Ich glaube, die kann ich in Overwatch 2 gar nicht mehr öffnen. Oh, fuck, Alter. Ja, Doomfist war lächerlich am Anfang. Es gab schon eine Closed Beta Review. Ja, das muss ich mir nicht angucken. Ich warte, bis das im November rauskommt.
So,
das, ja, vor 6 Monaten. Footage Act 1. Ach, das kenne ich. Das kenne ich sogar. Das Gameplay. Ja, das kenne ich. Das habe ich schon gesehen. Das ist da, wo sie die neuen Klassen zeigen und mit diesem Eisshot und sowas. Ja. Aber ne, selbst mit Chef war nicht alles gut. Die Patches kamen viel zu langsam und der Content kam auch super lahm. Könnte man die Lootboxen verkaufen, könnte man eine Rio-Box bestimmt gut game. Vielleicht. Vielleicht. Kann man aber eh nicht. Gefühl ist das aber bei fast allen Spielen, dass sie so ein Balancing haben. Es kommt halt drauf an, ob man Entwickler hat, die das Spiel selbst spielen. Oder die ja einfach nur ihren Job machen. Ich will das nicht schlecht heißen, einfach nur ihren Job machen, ja. Aber die besten Games sind das, wo die Entwickler selbst spielen. Und ich würde ehrlich gesagt auch lieber an einem Game arbeiten, wenn ich Spieleentwickler wäre, auf das ich selbst Bock hätte. Und ich möchte da mal ein paar Gegenbeispiele bringen. Zwei Oldschool-Gegenbeispiele, die mir gerade einfallen von Balancing, was nicht ganz so schlecht ist. Also ich glaube, eines der besten Balancing-Beispiele, die es gibt, ist StarCraft 1. Dort kannst du fast alles benutzen. Und es hat sich sehr vielfältig entwickelt über die Jahre hinweg. Und das Krasse ist, dass die Winrates durch die Bank weg fast ausgeglichen sind. Also StarCraft 1 ist wirklich so ein... Da haben sie es echt mal getroffen. Ja? Kann sich ja bestimmt auch über Sachen aufregen, aber StarCraft 1 haben es wirklich gut hingekriegt. Und jetzt nochmal ein anderes Game. Ihr wisst doch, ich spiele Oldschool MMOs, ja? Und ich spiele gerne Dark Age of Camelot. Das ist ein uraltes MMO. Das spiele ich hier auf einem Freeshard. Ich habe jetzt die letzten paar Monate nicht gespielt, den Sommer über. Aber das spiele ich ganz gern. So. Das Spiel werde ich auch im Dezember wieder spielen. Oder gerade wenn ich wieder Urlaub habe, werde ich jetzt wieder spielen. Und das Game hat viele Klassen. Guckt euch das mal an. Du hast, weiß ich nicht, 24 Klassen oder sowas. So. Du kannst insgesamt 8 Klassen wegnehmen, das sind Stelzer-Klassen, die kannst du vergessen. Aber ansonsten kannst du zwar jetzt nicht unbedingt in der krassen 8er-Meta-Gruppe fast alles spielen, wenn das Setup passt. Es gibt ein paar Klassen, die sind nicht gerne gesehen. Ja, Champion zum Beispiel, das ist sowas, das will keiner haben. Aber ansonsten, du kannst Armsman, Merc, Pala, ja, Reaver, sogar Neko kannst du auf Eden spielen. Zorg brauchst du immer, Tucker, Wizard, Cleric. Du kannst fast alles spielen. Nenn das mal Competitive. Das liegt aber auch zum größten Teil daran an den Anpassungen, die die Leute hier von Eden gemacht haben. Du kannst fast jede Klasse spielen. Natürlich gibt es immer so ein bisschen, nennen wir es mal Meta-Setups, aber die sind doch recht flexibel. Und das ist nice, also das haben die echt gut hingekriegt. Manche Klassen sind immer noch ein bisschen useless, aber das sind wirklich die wenigsten, ja. Und nachdem das so ein Oldschool-MMO ist, wo du noch ein bisschen diese Aufteilung hattest von, du hast Support-Klassen, du hast Damage-Dealer-Klassen, du hast Melee-DPS, du hast sowas, wo du ein bisschen Rollenaufteilung hattest, ist es halt auch so, dass du vieles einfach haben musst, dass du ordentlich spielen kannst. Und Chat, ich habe mal eine Frage an euch. Haben wir hier irgendwie auch Hardcore-MMO-Suchter? Sei es jetzt World of Warcraft oder irgendwelche Oldschool-EverQuest-Leute, Dark-Leute oder sonst was. Ich weiß, es ist. Diese Spezies an Leuten ist nicht mal so verbreitet. Weil viele Games sich halt. Nicht mehr so, ja. Mittlerweile sitzen die Leute bei Games wie Fortnite oder sowas in der Richtung oder irgendwelchen anderen Service-Games. Ja, zum Beispiel, ja. Aber. Ich meine jetzt nicht welche, die aktiv gerade spielen, sondern wirklich, ob ihr in der Vergangenheit mal längere Zeit MMO gespielt habt. Und ob's also und euch gefallen hat, ja, ob ihr mehrere Jahre MMOs gespielt habt. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe ewig Dark gespielt und mit dem Fabian zusammen noch die ein oder anderen MMOs. So. Und was mir aufgefallen ist, MMOs früher waren sehr social. Du hattest relativ starre Gruppen, Compositions, oder nee, stark, kurz falsch, relativ starke, welche Rolle kann welche Klasse erfüllen, aber es war relativ social insofern, dass die Gruppengröße war mindestens mal 5 plus, früher, bei Dark waren es so 8, und du hast halt verschiedene Rollen in der Gruppe gebraucht, damit du ordentlich spielen konntest, ja? Du hast immer 1-2 Supporter gebraucht, du hast immer so ein bisschen Melee-DPS gebraucht, dann hast du ein bisschen Caster-Support gebraucht, DPS-Casting, du hast immer verschiedenste Rollen gebraucht, ja? Und das hat dazu geführt, dass die Leute eben, wie das eigentlich in einem MMO sein sollte, miteinander interagiert haben und in der Gruppe zusammenspielen mussten, und sich auch zusammenfinden mussten, gerade auch serverweit über den Chat und sowas, sodass du mittlerweile mit der Zeit wusstest, ey, guck mal, das ist ein gescheiter Spieler, der taugt was, den kann ich wieder inviten, das ist ein Kacknoob, den nehme ich nicht mal mit und sowas in der Richtung, dass du die Leute auf deinem Server kanntest und dass du wusstest, wer was taugt und du musstest einfach MMO, du musstest den M, diesen Massive Multiplayer Online Teil einfach spielen und mitmachen, erleben, dass das, was das MMO zu dem MMO macht. Und das hat sich die letzten Jahre komplett anders gewandelt. Heute hast du quasi Instant Respecs in jegliche Rolle mit allen Klassen, die es gibt. Und viele MMOs sagen auch, ja, scheiß drauf, wie Gruppe, mal mindestens Dungeon Finder, wenn nicht, ist quasi bis Endgame alles solo-tauglich. Es gibt Mega-Cluster an Servern, die alles im Prinzip anonymisiert. Das heißt, keiner chattet mehr, keiner baut mehr Gruppen. Im Prinzip ist MMO heutzutage ein Solo-RPG, wo man optional Multiplayer betreiben kann. Und das ist halt, das ist eine Entwicklung von MMOs, die mir auch nicht gefällt. Deswegen spiele ich gerne so Oldschool-MMOs hier wie Dark noch. Du hast gehört, Tank und Sub sind selten, habe ich gehört. Das kommt ein bisschen auf das Spiel an. Also muss ich sagen, in Spielen wie World of Warcraft, wo der hauptsächliche Teil jetzt PvE war, gegen Monster und irgendwelche Instanzen raiden und dann World Record Time und irgendwie nochmal eine härtere Instanz davon, nochmal eine härtere Instanz von der gleichen Ini und so. Und das, da ist das wirklich so gewesen. Also in der Regel ist in MMOs die Aufteilung so, die meisten Spieler wollen DPS spielen und dazu kommt, die meisten Spieler sind mega schlechte DPS-Spieler. Das ist ja das Schlimme. Die meisten Leute wollen irgendwelche coolen DPS-Klassen spielen, aber können nicht richtig DPS spielen. Zumindest, wenn es DPS-Klassen gibt, wo ein bisschen was für können muss. Ich glaube, so ziemlich jedes MMO hat die Single-Button DPS-Klasse, die gut ist, ja. Ich habe gehört, in World of Warcraft war es früher Fire Mage oder sowas. Da musst du quasi nur machen 1-1-1 DD-DD-DD-DD-DD Debuff DD-DD-DD-DD-DD Debuff DD-DD-DD-DD Debuff. So, also kann jeder spielen. So Klassen gibt es in Dark auch. Aber es muss ja im Prinzip für die 60 plusjährigen Familienväter mit 8 Kindern, der abends nur eine Stunde spielen kann, auch die passende Klasse geben. So, und das nächste ist, also die meisten Leute spielen DPS und können nicht richtig DPS spielen. Die zweitmeisten Leute spielen Supporter und nur ganz wenige Leute spielen Tank und auch gescheit. Tank ist auch mit Abstand das Stressigste, weil du gucken musst, was passiert. Also Tank ist quasi der, wie nennen wir es mal, so der Dirigent ein bisschen, könnte man sagen, ja, in MMOs. Deswegen gibt es da nicht viele, vor allem nicht viele, die das können. In Dark ist es ein bisschen anders. Das ist hauptsächlich ein PvP-Spiel. Du hast zwar auch PvE, aber das PvE ist echt stinkelangweilig. Ich mach's trotzdem gerne, weil es so stupider Grind ist. Aber Dark ist ein PvP-Spiel. Da ist es tatsächlich ein bisschen anders. Dort gibt es sehr viele Tanks. Wobei mit Tank dort nicht unbedingt reine Tanks gemeint sind, sondern sogar quasi alle Melee-DPS. Und da hast du halt auch die verschiedensten. Aber das haben die wirklich gut gemacht, muss man sagen. Es war eines der ersten großen PvP-MMOs und meiner Meinung nach immer noch das Beste. Aber natürlich war das auch nicht von Anfang an perfekt, ja. Und ist heute auch nicht perfekt. Aber die haben das wirklich schlau gemacht. Dadurch, dass du als Caster zwar gut Damage machen kannst, aber nicht casten kannst, wenn einer an dir dran ist, und du als Tank kein Damage machst, wenn du zum Gegner rennst, aber richtig Damage machst im Nahkampf, wenn du erstmal dran bist, das haben die gut gelöst, ja. Also da spielen relativ viele auch Nahkampf-DPS. Ich persönlich, und das ist, was ich euch eigentlich fragen wollte, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, warum ich euch gefragt habe, wer auch Hardcore-MMO-Grinder oder Ex-Hardcore-MMO-Grinder ist. Gibt es Leute unter euch, die gerne Support gespielt haben in MMOs? Ja, hier, Sven zum Beispiel. Genau. Die Sache ist die, ich vermisse das in aktuellen MMOs, dass es dedizierte Supportrollen gibt. Die meisten Spiele haben nämlich nicht nur so On-the-fly-Respec, jeder kann jede Rolle spielen. Die Support-Rollen sind heutzutage selten wirklich Support. Das ist eher so eine Mischung aus, ich mache DPS und umso besser ich DPSe, kriegt dann meine Gruppe coole Buffs und Attack-Speed-Buffs und Absorb-Buffs und sowas in der Richtung. Aber so eine Support-Klasse, wie es das früher in MMOs öfters gab, so nach dem Motto, ich spiele einen Supporter, das heißt, ich mache keinen Damage, ich krieg alleine nichts tot, ich kack alleine komplett ab, aber ohne mich kann keiner spielen. Und wenn ich gescheit spiele, ist das quasi so gut wie drei Spieler zusammen. Das vermisse ich in aktuellen MMOs. Ein bisschen, hatte ich das ein bisschen in Final Fantasy, was ist das? Ist das 5? 14? Nee, 13? Warte mal. Römische Nummern stellst. 10? Und das ist 14. 5 minus 1, 14. Ja, Final Fantasy 14, da habe ich, wie hieß die Klasse auf Deutsch mit dem Pet? Gelehrter hieß die, gell? Die Supportklasse mit dem Pet. Habe ich gespielt, weil das die anspruchsvollste Supportklasse zum damaligen Zeitpunkt war. Aber auch die, wo man bei Fights wirklich Impact machen konnte, mit Schild zum richtigen Zeitpunkt setzen. Das ist die einzige Klasse in Game gewesen, also Support, also generell bis Pause, also eine der wenigen Klassen in Game gewesen, wo man wirklich viele Hotkeys gebraucht hat und sowas. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Wie es jetzt ist, keine Ahnung. Aber gibt's kaum noch, ja. Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf auf gehabt. Das habe ich gesehen, habe es gleich links liegen lassen. Das macht Bock, ja. Es macht Bock, Klassen zu spielen, die Impact haben auf die Gruppe. Man könnte sagen, ein schlechter DPS hat auch Impact auf die Gruppe. Ja. Weil er suckt und man nicht vorwärts kommt. Aber generell, also als Tank, wenn es so Instanzen-PvE-Geschichten ist, bist du als Tank eher der Dirigent für die Gruppe. Weil du engagest, du drehst die Mobs richtig hin, du sagst eigentlich wann, wie, wo, wer, wohin kann, wann sie. Ja, und Heiler ist auch wichtig, weil sonst Deadge. Ja, ich verstehe, dass das Bock macht. Ich habe auch immer gerne Support gespielt. Deswegen vermisse ich das bei aktuellen MMOs ein bisschen und finde es schade, dass das so aufgeweicht ist. Schlechter Tank Heiler ist schlimmer. Ja, ist auf jeden Fall so. Selbst schlechte DPS können ein bisschen, können immer noch drei Buttons drücken und ein bisschen DPS machen, ja. Ja, ja, ist so. Also, es ist mal zurückzukommen auf Oldschoolers, ist in Dark auch so. Wenn man dort versucht, ein bisschen so semi-competitive zu spielen, ja. Wenn du schlechte Supporter in der Gruppe hast, kannst du es auch als DPS nicht rausreißen. Und wenn du sehr gute Heiler in der Gruppe hast, kannst du auch schlechte DPS ein bisschen carryen. Das geht nur bis zu einem gewissen, ja, es geht nur bis zu einem gewissen Maß natürlich. Gerade wenn du gegen wirklich gute Gegner spielst, die öfters zusammenspielen, eingespielt sind oder sonst was. Wenn da einer sackt in der Gruppe, bist du halt, was halt gelitten, ja. Du hast eh kaum eine Chance gegen richtig gut eingespielte Gruppen, wenn du das nicht auch bist. Aber wenn du eine abkackt hast, halt, ist halt vorbei. Ja, wir haben mit unserer Semi-Random-Gruppe auch schon wirklich gute Fights gehabt. Auch gegen richtig gute Gruppen. Jetzt zumindest nicht ganz scheiße ausgesehen. Also die Bilanz ist eher für die anderen Gruppen. Wir haben die ein oder anderen Fights gewonnen. Das haben wir aber hauptsächlich durch High-Rank-DPS-Leute gemacht, die einfach alles zuschaudert haben, glücklicherweise. Aber es macht einfach einen riesen Unterschied, ob du gescheite Supporter hast oder nicht. Und das ist das, wo ich denke, das wollen die in aktuellen MMOs eben ein bisschen eliminieren, ja. Da soll jeder so ein bisschen DPS machen und die Supporter machen auch DPS und supporten mit ihren DPS das Ganze. Genau, man war irgendwie DPS und konnte trotzdem das Team heilen. Das probieren die halt. Und ich muss halt sagen, ich mochte das, wie das früher in MMOs war. Dass du dedizierte Rollen hast. Und ich mag das auch noch, wie das in Dark heute, wie sie es auch auf Eden gemacht haben, dass du verschiedene Rollen hast. Und du bist ja nicht drauf festgelegt. Du kannst ja auch mehrere Charakter spielen. Ja? Also ich habe auch ich habe vier Main Charakter in Dark. Ich habe einen DPS Caster. Ich habe einen Heiler. Ich habe noch einen quasi Buff Supporter. Und ich habe, den spiele ich eigentlich am meisten, noch meine Speed-Klasse. Melee-Speed-Klasse. So. Ich kann immer das spielen, was gerade passt. Wobei ich sagen muss, ich war als Heiler schon mal besser früher. Das ist aber eine Übungssache. Heiler ist mit Abstand die komplett. Also ist wirklich mit Abstand die schwierigste Klasse im ganzen Game. Den kenne ich nicht. Der kam mit irgendeiner Extension, die ich nicht mal gespielt habe. Also als ich Final Fantasy 14 gespielt habe, mit Fabian zusammen, als wir zusammen gespielt haben, da war Heavensward neu. Oder kam dann raus, während wir gespielt haben. Und wir haben Heavensward durchgespielt. Und wir haben dann auch ein bisschen Heavensward Endgame gemacht, bis Alexander, oder wie dieses Mechanik-Ding hieß, rauskam. Dort haben wir uns, ich weiß noch, da haben wir uns übelst weggeschmissen im Discord oder Teamspeak, wahrscheinlich Discord damals, wie schlecht die Leute bei der Daily damals waren. Weil die war wirklich, also ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Du musstest bei der Alexander Daily, musstest du im Prinzip eigentlich quasi aus gehighlighteten Quadraten auf dem Boden einfach nur rechtzeitig rauslaufen. Das war's. Das war das einzig Schwierige. Und die Leute, aber wenn nicht alle rausgelaufen sind, hat sich schnell gevibed. Das war so simpel. Es war wirklich easy as fuck. Und bei der Daily, die Leute haben es immer so krass verkackt. Die hatten so zwei linke Hände. Und wir haben uns dann irgendwann den Spaß draus gemacht und haben die Charakternamen uns angeguckt. Und anhand der Charakternamen quasi schon eingeordnet, wer es wieder verkacken wird und wer nicht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht mal, wie unsere Quote war. Aber die war glaube ich, gar nicht schlecht. Ja. Chat, was meint ihr? Okay, wo würdet ihr mehr drauf tippen? Wer ist von beiden der Noob? Okay, ihr habt einmal einen, der heißt, keine Ahnung, was ist, iRox, Lulz, okay? Und du hast einmal, Bierhans 52. Wer würdest du drauf tippen, verkackt die Daily Mechanics am öftesten? iRox Lulz oder Bierhans 52? Beide, ja, du hast recht. Am Ende sind es beide. Der eine findet sich einfach nur wahnsinnig geil und der andere ist halt 52-jähriger Familienvater mit 16 Kindern, der eine halbe Stunde spielen kann am Tag und halt nichts auf die Reihe kriegt. Mit dreckiger Tastatur und zu altem Rechner und 5 Minuten Ladezeiten, wo es erstmal timeoutet. Aber ihr müsst zugeben, den Casual-Name habe ich gut getroffen, oder? Bierhans 52. Das könnte so ein typischer Casual-Name in irgendeinem Game sein. Random Generator Casual-Name. So Xbox Gamer Tag von früher. Wobei, da kam das Wort Bier wahrscheinlich nicht drin vor. Bei sowas sind die Amis ja kritisch. Dann würde der Pornhans 42 heißen, hätten die Amis da kein Problem mit, aber heißt der Bierhans, das geht nicht. Moin. Gibt es auch? Da sehe ich mich, Leute. Da sehe ich mich mit 68. Da sehe ich mich mit 68. Leute, ich bin jetzt 40 seit diesem Jahr. Und ich habe immer noch eine bessere Reaktionszeit wie manch 20-Jähriger. Ich sehe mich da mit 68. Mit 68 habe ich dann vielleicht... Es ist nicht so, Leute. Es ist nicht so, dass man in einem MMO gerade für Instanz, Content und sowas krasse Reaktionszeiten oder so braucht. Ich wollte das einfach nur mal anmerken, weil ich das nice finde, da ich noch so eine gute Reaktionszeit habe, ja. Ist nicht wirklich erforderlich dafür. Aber da sehe ich mich auch mit 68. Wenn es dann noch irgendwelche anspruchsvollen MMOs mit anspruchsvollem Content gibt, spiele ich die mit 68 auch. Und dann gebe ich meinem Char den krassesten Casual-Namen aller Zeiten. Und Clear Endgame Content. Ich spiele mit 68 noch Daog. Daog ist mittlerweile so alt. Das Spiel ist 23 Jahre alt. Kam, glaube ich, 2001 raus oder 2002. 22 Jahre alt. Das ist so krass. Die Leute, die das Spiel damals gespielt haben, von denen lebt heute ein Großteil schon gar nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Ich höre das nämlich immer wieder in-game, ja, so nach dem Motto, dass wieder irgendjemand gestorben ist von den alten Leuten, die gespielt haben oder irgendwelche Storys. Muss ich das mal vorstellen. Die Leute waren damals zwischen 15 und 50, als sie das Spiel angefangen haben. Und ein Großteil von denen, die gibt es heute gar nicht mehr. Die sind nur 70, 72. Letztes Jahr, als ich auf dem Freeshot angefangen habe, eines der ersten Sachen, die ich dort mitbekommen habe, ist Ingame-Beerdigungszeremonie für jemand, der irgendwie 12 Jahre oder so gespielt hat und letztens gestorben ist. Da habe ich sogar noch ein Video von aufgenommen. Da waren 800 Spieler ingame. Und die Mods haben irgendwas, frag mich nicht, irgendwas. Genau, die Mods haben ein Schiff hingestellt und ich glaube, die haben dem Schiff einen Namen von dem Spieler gegeben und haben das Schiff dann quasi so den Fluss runterfahren lassen. Eigentlich richtig coole Aktion. Ja. Die alten MMO-Spieler kratzen langsam ab. Ich hoffe ja mal, ich kann mit 68 noch vorm Rechner hocken und Endgame PvE-Content clearen. Wie viel normale zur Peak-Zeit da? Meinst du jetzt, als der Server gestartet ist oder jetzt? Also aktuell, also es gibt, also ich kann dir sagen ungefähr, ich würde mal sagen um die 4000 Spieler auf dem Server, als der gestartet ist. 4000 Spieler ist aber auch wirklich, mehr sollten das nicht sein. Du musst ja in Daok 4000 Spieler durch 3 rechnen, weil es 3 abgegrenzte Bereiche voneinander gibt. 3 abgegrenzte Realms, wo der eine nicht in den anderen kann. Und die haben, es gibt zwar eine große, relativ große Open World, aber so riesig ist die jetzt auch nicht, dass sich da jeweils 2000 Spieler gescheit verteilen könnten. Jetzt weiß ich nicht, weil das nächste ist, es gibt keine mehr, das haben die aber aus 2 Gründen gemacht, muss ich dazu sagen. Also es gibt kein Player-Counter mehr. Und das liegt an 2 Gründen, ist meine Vermutung. Ja. Das erste ist, um Cheaten vorzubeugen. Weil du konntest relativ gut predikten anhand von Spielerzahlen, weil die sich mit Teleports geändert haben. Also sie hatten quasi Spielerzahlen in welchem Reich und wer wie wo wie viele Spieler sind und wer wie wo im Grenzgebiet ist und sowas in der Richtung. Konntest du quasi anhand der Spielerzahlen, ich nenne es mal Cheaten, du konntest quasi sagen, okay, jetzt sind gerade 30 Leute da durchgelaufen, haben sich teleportiert und sowas. Daran konntest du halt ableiten, okay, da und da passiert gleich was. Deswegen haben die Details von den Spielerzahlen rausgenommen. Die globalen Spielerzahlen haben sie rausgenommen, vermute ich mal, um die ganzen Untergangsprophezeier ein bisschen mundtot zu machen. Weil auf dem Freestyle war das so, kaum ist Season 2 gestartet, in der zweiten Woche gingen die Leute schon im Chat ab. Toter Server, boah, ist das alles scheiße, in 2 Monaten spielt hier keiner mehr, Deadge und sonst was in der Richtung. Und da haben die gesagt, ey Leute, gehen uns mal nicht auf den Sack und haben die Spielzahlen rausgenommen. Und ganz ehrlich, das Spiel ist immer noch nicht Deadge, jetzt ein Jahr nach Release. Das war was immer. Also, ich persönlich, ich weiß es nicht, ich war jetzt auch schon ein paar Monate nicht mehr eingeloggt, aber ich würde vielleicht so auf 1000 Spieler oder 1200, 300, 1200, 1300 oder so Spieler abends vielleicht 800 bis 1300, je nachdem welcher Wochentag, würde ich jetzt mal so auf den Bauch raus tippen. Je nach Uhrzeit natürlich, ja, also zu NA-Time und dann geht's ein bisschen runter, dann zu EU-Primetime geht's wieder hoch und die EU-Primetime geht ja aus und geht dann in die NA-Primetime über und dann geht's runter und dann geht's wieder hoch bei der EU-Primetime. Dann wieder Frontend-Stellsprogramm, weiß ich noch nicht genau. Na, es gibt leider wirklich, das ist ein bisschen blöd, die hatten hier früher mal, Spieler-Stats, aber es gibt keine Player-Counts mehr. Aber was man halt sieht ist, das Spiel ist relativ balanced, ja. 31% der Spieler hier, 31% der Spieler hier, 38% der Spieler hier. Das ist schon relativ balanced, kann man nichts sagen. Ja, also am Anfang, da waren ungefähr 4000 Spieler, würde ich mal sagen, oder 3000 Spieler abends on. War schon ein paar Monate nach Start. Da waren ungefähr 800 Spieler, glaube ich, damals im Grenzgebiet. Weil nur ins Grenzgebiet können halt alle Spieler. Das ist halt ein PvP-Game. Du siehst ja hier, es gibt unterschiedliche Realms oder Reiche auf Deutsch. Und die Leute, die in Midgard spielen, können nicht nach Hip. Es gibt halt ein Grenzgebiet, wo alle hin können. Und dort wird halt dann PvP't. Und deswegen musstest du halt so ein Event eben im Grenzgebiet machen. Ja, das war ein richtig großes Event. Die Server hatten auch ordentlich Probleme. Es hat geleckt as fuck. Das kenne ich nur aus Videos. Das ist so ein Asia-Grind-MMO. Keine Ahnung von. Aber stammt aus der gleichen Zeit. Dark ist das beste MMO, was es hier gegeben hat, wenn ihr mich fragt. Für Leute, die PvP mögen, wohlgemerkt, ja. Für Leute, die PvP mögen, man kann auch PvE machen, aber PvE ist, ich glaube, jemand, der hauptsächlich am liebsten PvE macht, ist in World of Warcraft schon besser aufgehoben als in Dark. Da hast du schon abwechslungsreicheren Content. Ich hab World of Warcraft nie, also gerade die letzten Jahre gar nicht mehr gespielt, also weiß ich nicht, aber würd ich schon mal sagen, der Dark PvE Content ist doch etwas stupide und immer wieder das gleiche und ziemlich grindlastig. Macht halt immer wieder die gleichen Sachen. Aber ich mag das trotzdem, es macht Spaß. Ja, gerade wenn man im Discord ist mit ein paar Gildenleuten vielleicht, ist das immer nice. Wird das noch gepatcht? Ja und ja, das kommt drauf an. Also, da kannst du auf den offiziellen Servern spielen, würde ich aber nicht machen. Weil offizielle Version suckt komplett. Ich habe keine Ahnung, wer dieses Game auf den offiziellen Servern spielen möchte. Der Hersteller ist komplett lost, hat keine Ahnung, was sie machen. Ich würde es eher auf Eden spielen. Auf Eden kostet es sich noch nicht mal was. Und auf Eden hast du so viele geilen Features, die man sich auf Live immer gewünscht hat. Ich würde es nur auf Eden spielen. Eden kostet noch nicht mal was. Eden kannst du kostenlos spielen. Man muss aber dazu sagen, Dark ist nicht einsteigerfreundlich. Noch nicht, weder das UI noch die Keybindings sind irgendwie ansatzweise standardmäßig so eingestellt, dass du das irgendjemand, der nur neue Games kennst, geben kannst, ey. Das verwirrt die Leute. Das erste, was man machen muss, ist Keybindings umstellen, als UI umkonfigurieren. Das haben die auf Eden. Das haben die auf Eden. Vielleicht ist ja sogar die gleiche Engine drunter, keine Ahnung. Gab ja damals nicht so viel Auswahl. Auf Eden haben sie es schon ein bisschen besser gemacht, indem sie schon einen Standard-UI-Skin installiert haben, der nicht total kürzer aussieht. Ich hab auch schon mal ein paar World of Warcraft Arena-Turniere geguckt, da habe ich nichts gecheckt, aber was mir dort aufgefallen ist, ist, dass es sag mal so, Semi-Klassenvielfalt gab und auch das relativ balanced aussah, für jemand, der keine Ahnung davon hatte. Ich konnte das nicht beurteilen. Weil ich halt komplett Noob bin in dem Game. Oh. Leute. Gut, dass morgen Freitag, ich bin echt müde. Ich muss nächste Woche eine Schulung machen. Das wird super langweilig. Dienstag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr. Und jetzt haltet euch fest, das findet zum größten Teil auf irgendwelchen Windows-Rechnern statt. Könnt ihr euch ja schon vorstellen, wer sich da richtig drauf freut, in Windows rumklicken zu dürfen. Aber es ist mir egal. Ich muss die Schulung machen, weil das der Hersteller vorschreibt. Das ist ja wirklich... Nee, nicht Thema Agil. Es ist eine Schulung in der Software, die wir gekauft haben. Und der Hersteller hat... Das ist eigentlich auch absolut Big Brain Time Money drucken, ja? Der Hersteller hat in seinen Lizenzbedingungen drinstehen, dass nur Leute, die eine offizielle Schulung bei ihm gemacht haben, dieses Produkt benutzen dürfen. Das ist wirklich Next Level Geld drucken. Und ich benutze das jetzt schon. Ich administriere das nicht großartig. Ich habe da nicht mal Rechte, das großartig zu administrieren. Aber ich klicke da halt ab und zu mal ein bisschen drin rum. Und das ganz ohne Schulung, was eigentlich gegen die Lizenzbedingung ist. Jetzt muss ich diese komische Schulung nachholen. Auch wenn sich mein Bock in Grenzen hält. Die ist teuer. Kostet fast 6.000 Euro die Schulung für 4 Tage. Aber Business Enterprise-Kram halt. Letztendlich ist mir das egal. Die Firma bezahlt, die Firma will, dass ich das mache und man muss es ja auch machen, dadurch, dass es die Lizenzbedingungen so nicht anders hergeben, mache ich das nächste Woche, kein Ding. Bin ich halt eine Woche mal außer Gefecht und gönn mir 8 Stunden Schulungskram, 4-mal in Folge. Ja, es ist virtuell. Glücklicherweise ist es virtuell. Also, diese Schulung in Präsenz, da noch irgendwie, frag mich nicht, nach München, Berlin, Hamburg fahren. Nee, da hätte ich echt keinen Bock drauf. Dadurch, dass ich die letzten 14 Tage krank war, oder vor 14 Tagen krank war, oder, nee, vor einer Woche, 14, dadurch, dass ich in letzter Zeit 14 Tage krank war, war ja brutalst erkältet, ey, ist schlimmer als Corona, habe ich euch ja erzählt vor ein, zwei Wochen, habe ich unser Teambuilding-Workshop 2024 leider verpasst. Ich habe heute erfahren, was dort für Spiele gemacht wurden wieder. Für Teambuilding, ja, wie nennt man das? Agile Teambuilding Spielchen. Da war ich gar nicht so traurig drum. Ganz ehrlich, ich hasse ja diese komischen Spiele, die dort fabriziert werden. So, da waren dann so Spiele dabei wie Leute durch den Wald lotsen, nur mit Klatschen und sowas. Ich habe nichts gegen die Leute. Ich habe auch nichts prinzipiell gegen zwei Tage Teambuilding-Event, aber diese Spiele dabei immer, Mann, Alter. Boah. Wie groß ist euer Team? Ich glaube, um die 20 Leute so müssten es sein in dem Dreh. So ungefähr 20 Leute. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber die Teams sind ja nochmal unterteilt. Bei uns in unserem übergeordneten Team gibt es quasi Leute, die Linux-Sachen machen, Leute, die Windows-Sachen machen und Leute, die Storage-Virtualisierungssachen machen. Nee, nur Storage, nicht Virtualisierung. Und es gibt quasi noch Sub-Teams darunter. Aber insgesamt ist, glaube ich, so um die 20. Ja, ganz schlimm. Ja, das wird richtig teuer. Erst die Schulungskosten, dann werde ich natürlich noch bezahlt, die 4 Tage. Übrigens, sehr nice, ich habe gelernt, die Firma, wo ich arbeite, übernimmt komplett die Kosten für das Deutschland-Ticket. Was ich sehr cool finde. Und ich habe jetzt das Deutschland-Ticket eingereicht für die Abrechnung. Für Januar und die haben mir das komplette Jahr Deutschland-Ticket jetzt erstattet. Jeden Monat 49 Euro, also quasi in einem Monat rückwirkend seit Januar. Also quasi 10 Monate Deutschland-Ticket. Sehr nice, ja. Finde ich cool. Ich wollte das ja die ganze Zeit nicht machen, weil ich habe mir gedacht, erstens verdiene ich genug Kohle, um 49 Euro im Monat bezahlen zu können. Und zweitens dachte ich, ich muss dann jeden Monat dieses PDF hochladen mit der Abrechnung, da hatte ich keinen Bock drauf. Aber nein, man muss das PDF nur einmalig hochladen und dann verpflichtet man sich dort Bescheid zu sagen, wenn man es kündigt. Sonst kriegt man das kriegt man quasi jeden Monat, solange man es nicht kündigt. Das finde ich gut geregelt. Bist du nicht komplett im Homeoffice? Nee. Nicht komplett. Ich bin zum größten Teil im Homeoffice, aber ab und zu bin ich auch in Frankfurt. Ja, ne? Ganz knapp. Ich hab keine Ahnung. Ja? Ja? Cloudflare. Manage deine Domain über Cloudflare. Cloudflare kann E-Mail-Weiterleitung und Catch-All. Du hast dann dort kein Postfach bei Cloudflare, du kannst aber weiterlassen zu einer E-Mail deines Vertrauens. Du machst eine Catch-All-E-Mail-Adresse für deine Domain auf Cloudflare und lässt dann deine private E-Mail weiterleiten. Kostet noch nicht mal was bei Cloudflare. Kenne ich, habe ich nie ausprobiert. Kann ich nichts zu sagen. Was ist das für ein Hintergrund heute, ey? Jetzt hat's mich aber geschockt, ey. Warum träumt der Pepo von C++ und sieht dabei so glücklich aus? Sehe ich gerade, dass du unter Windows unterwegs bist? Sieht das aus wie Windows? Okay, ich werde das Geheimnis lüften. Ich bin unter Windows und unter Linux unterwegs.
Guck.
Da Windows? Da Linux. Sehe ich dann, woher die E-Mail kam? Ja, klar. Die leiten das ja einfach nur weiter. Der am Absender und so ändern die nichts. Hast du zwei VMs laufen? Nein. Ich habe nur eine VM laufen. Nur dir, das hier ist eine VM. Guck. Das ist eine VM. Und das hier ist der Host. Es ist einfach deutlich simpler, Linux performant unter Windows zu virtualisieren als umgedreht. Wenn man es so haben will wie ich. Genau, Linux VM unter Windows. Das ist für mich persönlich das beste Setup, weil ich benutze Windows. Zum Beispiel um... Okay, ich weiß, die meisten Leute werden jetzt sagen, Max, das stimmt ja überhaupt nicht. Werden sich jetzt kaputt lachen, aber ich benutze Windows zum Beispiel, um YouTube-Videos zu machen. Es soll Zeiten gegeben haben, da habe ich YouTube-Videos gemacht oder mache noch YouTube-Videos. Zum Spielen, zum Videos machen und... zum Thumbnails erstellen und sowas in der Richtung. Ja, da benutze ich Windows. Und für Bastelkram, Netzwerkkram, Programmierkram und sonst was benutze ich Linux. Und das läuft in der VM super. Meine VM ist aber auch ein bisschen oversized, ja. Also ich meine, ich habe 8 CPU-Kerne und 24 GB RAM in der VM. Das ist mehr, als manche Leute auf ihrem Host-PC haben. Es geht aber auch mit deutlich, deutlich weniger. Man kann dem Ding durchaus auch nur 3 Kerne geben und nur 8 GB RAM, damit funzt das auch. Du bist nicht mehr bei der Bank. Nein, bin ich nicht mehr. Seit 1.4.2023 nicht mehr. Jetzt bin ich bei einer Versicherung. 800 Meter Luftlinie von der Bank weg. Eine Frage, wie versiert bist du, was verteilte Systeme angeht? Das ist so eine breite Frage, dass ich die eigentlich gar nicht wirklich beantworten kann. Jemals über die Selbstständigkeit nachgedacht? Ja. Schon öfters. Also, erstens muss ich ja sagen, streng genommen bin ich das ja zum Teil. Ich habe ja eine eigene Firma, die aber vernachlässigbar wenig Geld macht. Ansonsten habe ich da schon öfters drüber nachgedacht, aber ist mir der Aufwand und den Stress nicht wert. Ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, was man als Hardcore Kreisel, Karriere-Grinder hören möchte. Ja, das ist nicht das richtige Grindset-Mindset. Da wird nicht gehasselt den ganzen Tag. Aber habe ich schon drüber nachgedacht und ist mir zu anstrengend. Was genau willst du denn wissen mit verteilten Systemen? Welche Systeme, wie meinst du sowas wie Kubernetes? Ist bei der Grunddefinition von verteilten Systemen das Verteilen von Diensten oder dass die Systeme einfach nicht auf einem PC laufen? Nee, also von verteilten Systemen ist das Verteilen von Diensten in der Regel gemeint. Oder besser gesagt, es kommt immer ein bisschen drauf an, was man meint, ja. Man kann auch von außen das Ganze betrachten und sagen, hey, es ist von außen betrachtet ein Dienst, aber dieser Dienst läuft halt verteilt. Also sprich, dass du keinen Single Point of Failure mehr hast. So nach dem Motto, PC kackt ab, ganzer Dienst ist weg. Das kommt immer ein bisschen drauf an, aus welcher Blickrichtung man da drauf guckt. In der Regel würde ich sagen, ja, es kann beides sein, ja. Zumindest wenn alles auf einem System läuft, ja, alle Services, die du hast, laufen auf einem, dann ist es egal, wie du es drehst und wenn es nicht verteilt. Es ist immer ein bisschen blickwinkelabhängig, ja. Also, wenn man Docker-Container hat, die auf einem PC miteinander interagieren, ist das verteilt oder nicht? Ja, wie gesagt, kommt auf den Blickwinkel an. Also, wenn du sagst, du möchtest damit irgendwas, irgendeinen Aufbau nachstellen, einen verteilten Aufbau von Services nachstellen, dann ist das... könnte das durchaus als verteilt ansehen, ja. Aber in der Praxis eher nicht. In der Praxis hättest du diesen Service wahrscheinlich dann schon verteilt über mehrere Server. Wobei da halt auch wieder die Sache ist, in der heutigen Zeit ist es so, du hast auch nicht mehr ganz klar einen Server pro Dienst oder sowas. Du hast oftmals noch irgendeine Containerisierungsabstraktionsschicht dazwischen. Oftmals Kubernetes, muss nicht sein. Da hast du dann beispielsweise, sagen wir mal, 3, 4, 5 echte Nodes. Echte Nodes gleich echte Server. Kann Hardware sein, kann VM sein, ist egal, ja. Also irgendwas, was nach Server aussieht mit Betriebssystem. Und darauf hast du dann deine Services verteilt. Diese Services können durchaus, wenn du Pech hast, auf dem gleichen Node laufen. Dementsprechend musst du darauf achten, dass du eben verschiedene, also den Services, dass du den Service im Zweifelsfall halt auch mehrfach gestartet hast, sodass der ordentlich verteilt läuft. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ich kenne ehrlich gesagt keine gute Definition, die alles abdecken würde. Es ist ja so wir mittlerweile sogar, dass du theoretisch, also gucken wir mal, sagen wir mal, du möchtest jetzt, nehmen wir mal was ganz Simples, okay? Du hast irgendeine statische Webseite, okay? Irgendeine statische Webseite. Also im Endeffekt besteht dein Container, besteht aus einem Webserver mit wo statisches HTML gesurft wird. Aus einem Ordner oder so. Ja. Storage, alles embedded im Container-Image, ist egal. So, und das willst du richtig toll skalieren, ja, für 3 Milliarden Benutzer. Dann willst du das Ganze halt nicht einmal starten, sondern du startest es dann 100 Mal. Und dann kann es dir halt passieren, dass du zwar den Service, oder nennen wir es mal den Workload, nennen wir es mal den Workload, das ist vielleicht ein bisschen schöner, dass du den 100 Mal gestartet hast, ja, aber... Das Ganze läuft, du hast zwar 100 Container am Ende, die laufen mit diesem Service drin, oder 100 Container, die Requests bekommen und Requests beantworten. Unter der Haube läuft das Ganze allerdings auf dem Kubernetes-Cluster, der wiederum nur auf 5 echten Nodes läuft. Und diese 5 Nodes können theoretisch VMs sein, die alle auf dem gleichen VMware vCenter liegen, wenn du Pech hast. Du weißt es einfach oftmals nicht mehr. Das ist eine Wissenschaft für sich, skalierbare und ausfallsichere Systeme heutzutage zu designen. Und du bist oftmals auch ein bisschen auf die Mitarbeit der Admins, die das System benutzen, angewiesen. Nämlich zum Beispiel, dass du in Kubernetes sowas wie Node Affinity setzt oder, also Node Affinity ist sowas wie nach dem Motto, ich möchte, dass dieser Service dort läuft, oder man kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte, dass dieser Service dort läuft, wo dieser Storage verfügbar ist, oder ich möchte, dass dieser Service dort läuft, wo nicht dieser Service läuft. So, da musst du ein bisschen mithelfen. Ja, das ist echt eine Wissenschaft für sich. Und noch, es macht die ganzen Cloud-Anbieter machen das mittlerweile auch nicht einfacher, weil dort hast du gar keine Ahnung mehr, was passiert, ja? Der kann dir erzählen, du hast drei Nodes in einem Kubernetes-Cluster. Aber wenn du nicht darauf achtest, dass die alle in unterschiedlichen Regionen laufen, kann es trotzdem sein, dass wenn die Region mal Netzwerkprobleme hat, alles deine Services weg sind. Anpe, danke schön für den Sub. Und wenn man bei verteilten Systemen über Backups und Wiederherstellung redet, sind das dann einfach ein File-Server oder das richtige Backup im Sinne verteilter Systeme. Also in der Regel backupt man. Boah, das ist eine schwere Frage. Also, das komplette quasi Setup backupt man nicht, ja? Also man backupt nicht irgendwie seinen kompletten Kubernetes-Cluster oder man backupt auch nicht irgendwie die auf OS-Seite die Kubernetes-Nodes oder sowas. Was man backupt, ist Storage unten drunter. Und den Rest hat man möglichst stateless in Config-Files. Das ist eigentlich the way to go. Du hast deine Systeme, deine Services, hast du als stateless YAML-Config, also stateless, also in der Config steht nichts drinne, was sich irgendwie ändert nach dem Start. Ja, die Config ist immer gleich. Ja, also mit stateless ist gemeint, das ist nicht so, dass du deine Config laufen ändern musst und die Systeme quasi dann was in die Config zurückschreiben und sowas. Du hast eine Start-Config und diese Start-Config, die funktioniert immer. Deinen State hast du. Die Config ist statisch für diese eine Version. Na, du kannst deine Config schon updaten, da musst du dir eine neue Version geben. Die Config ist statisch. Allerdings haben Anwendungen natürlich trotzdem einen State. Und der liegt dann woanders. Der liegt entweder auf dem Storage oder in der Datenbank. Oder kann auch, ne, woanders liegen. So, und deswegen, was du backupst, ist in der Regel bei verteilten Systemen diese. Du backupst quasi den State der in der Datenbank. Oder du machst ein Datenbank-Backup oder du machst einen Clone von der Disk, wo dein Service seine Daten drauf hat. Den Service selbst. Und den Cluster backupst du nicht. Also im besten Fall ist deine Infrastruktur heute so aufgebaut, dass du sie löschen könntest. Exakt so wieder hinstellen. Dann restorest du deine Storage Backups und deployst quasi deine statische Config neu in der Version, wie du es deployed hattest. Und dann läuft alles wieder. Kannst du es wieder löschen? Kannst du es wieder neu aufbauen, deployen, Storage restoren und es läuft wieder. So weit in der reinen Theorie ist das so, ja. Das heißt, Backup ist eigentlich, wenn du dich daran hältst, relativ easy. Ich meine, realistisch betrachtet, Leute, was fällt euch ein? Vielmehr Stellen, wo da State rumliegen kann, gibt's nicht. Du hast einmal, also zumindest im Kubernetes-Umfeld, du hast einmal Storage, was gemountet wird, wo auch immer der dann herkommt. Er hängt ein bisschen vom Cloud-Anbieter ab. Und du hast Datenbank-Connections. Damit hast du bestimmt 95% der ja, Ressourcen abgefackelt, wo deine Anwendung irgendwelche. Wo deine Anwendungen deine Sachen hinschreiben. Natürlich gibt es da noch verschiedene andere Ausprägungen. Ja, da hat noch irgendwie einer irgendwo eine Message Queue stehen, irgendwie einen Redis Cache oder so. Aber das kann man alles vielleicht auch unter Datenbanken so zusammenfassen. Sind mittlerweile nicht eigentlich alle Systeme verteilt? Nee. Es gibt noch ganz viele klassische Sachen wie früher. Du hast eine VM, da ist ein Linux drauf, da läuft ein Service und wenn das abkackt, dann ist vorbei. Gibt's immer noch oft genug. Das sind aber oftmals nicht unbedingt so Services, die... Also, ich muss es umgedreht sagen. Das sind meistens relativ Oldschool-Services, die es schon lange gibt. Und Services, wo dieses Ganze verteilt und skalieren nicht notwendig ist. Denn man muss auch dazu sagen, man muss es ja nicht übertreiben. Wenn es was Simples ist, ja, du hast eine statische Webseite mit deinem Lebenslauf drauf, ja, der wird jetzt nicht auf einmal von 5 Millionen parallelen Benutzern geöffnet. Da reicht's, wenn du dir bei irgendeinem Hosting-Anbieter, wenn du es selbst machen willst, eine billige VM mietest für 4 Euro im Monat, dort dein statisches HTML draufklatschst und in Nginx startest. Fertig. Da ist dann nichts verteilt, zumindest nicht für dich ersichtlich, ja. Was Hetzner mit ihren VMs unten drunter macht, ist dann schon verteilt, aber das muss dich nicht interessieren. Da ist nichts verteilt und da ist auch nichts, was schön skalieren kann, aber musst du ja auch nicht. Und man muss es halt auch nicht übertreiben. Also ich finde, es ist keine Schande in dem Sinn, wenn man mit einem nicht so skalierbaren und verteilten System anfängt, einfach weil die oftmals ein bisschen einfacher zu handeln sind. Weil, was bringt's dir? Stell dir mal vor, ihr habt eine richtig coole Startup-Idee, ja? Und ihr bastelt jetzt so eure Demo-Anwendung zusammen und ihr wollt erstmal gucken, benutzt den Mist überhaupt irgendjemand? Interessiert das überhaupt irgendjemand? So, ihr könnt das programmieren, auf eine VM deployen und mal stehen lassen, ein bisschen Werbung auf Twitter, rumspammen, was auch immer und mal gucken, wie das ankommt. So, das könnt ihr machen. Oder ihr baut das gleich von Anfang an super advanced auf, habt noch ein Kubernetes-Cluster am Start, habt das alles in Microservices aufgesplittet, habt euch eine riesen Arbeit gemacht, habt irgendwie einen Argo-CD-Deployment-Workflow, GitHub-Actions, was Container baut in eine private Container-Registry pusht und hast alles nicht gesehen. Riesenaufwand gemacht und am Ende stellt ihr fest, Mist, den Service, den interessiert ja keine Sau. Scheiße, ja, dann löschen wir es mal wieder. Und man muss ja auch sagen, das bezahlt man ja alles, ne? So eine VM ist billig. VM hingestellt, 4,50 Euro im Monat für eine 3-Core-Kiste oder sowas. Oder 8 Euro, glaube ich, für eine Triple-Core-X68-Kiste bei Hetzner. Easy. Managed Kubernetes-Cluster zu bekommen. Selbst bei DigitalOcean geht das bei deutlich mehr los. Wobei man kriegt bei Google, bei in der Google Cloud kriegt man mit dem Free-Tier einen ganz kleinen Managed-Kubernetes-Cluster. Ja, aber, naja, also man muss es ja nicht übertreiben. Bekomme nicht hin, meine Website auf ein lokales NAS zu backupen. Wie wäre es einfach mit Rsync? Du rsyncst per SSH deine Webseite. Rsync von einem Linux-System aufs andere Linux-System. Oder aber, du mountest auf deinem Linux-System einen Share von deinem NAS und rsyncst dann quasi lokal von deinem Webseitenverzeichnis in dein gemountetes NAS. Klingt jetzt nicht so kompliziert. Ist es nicht der, der sich mal ganz am Anfang mit Linux gezofft hat? War da nicht irgendwie was? Ich erinnere mich dunkel, so vor 30 Jahren oder so. Willst du von Windows auf Windows backuppen oder von wo nach wo? Von wo nach wo willst du denn backuppen? Von Windows nach Windows oder von Linux nach Linux? Okay, wenn du anfängst, ich habe zu kompliziert gefragt. Wenn du Anfänger bist, das NAS, das ist dann wahrscheinlich ein Windows-Share auf deinem NAS, oder? Bestimmt das, was handelsüblich so unter Windows-Share läuft. Aber ich hoffe, deine Webseite läuft auf der Linux-Kiste. Sonst würde ich dir empfehlen, das erst gar nicht public laufen zu lassen. Am besten unter Windows läuft es dann auch auf dem IIS oder sowas. Monka S. IIS, Alter. Haben wir hier IIS Enjoyers? Oder Enjoyers ist das falsche Wort. Haben wir hier Leute, die IIS administrieren müssen, ob sie wollen oder nicht? Oder IIS administrieren ist eigentlich das falsche Wort. IIS Anwendungen administrieren müssen, ob sie wollen oder nicht. Ja, oh, sehr gut. Oh je. Yeah. Also musst du zumindest schon mal sagen, was das für ein NAS ist und wo deine Website drauf läuft. Sonst, Udenji. Sonst können wir da nichts zu sagen. IIS. IIS. Das steht für Internet Information Server. Das ist irgend so ein Kack, was sich Microsoft ausgedacht hat. Ich habe damit glücklicherweise nichts zu tun. Weil ich würde Ausschläge bekommen, wenn ich regelmäßig Windows-Kram machen würde. Oder machen müsste. HTTPD ist kein Webserver. Wobei, es kann man nicht sagen. Meistens ist Apache dahinter. Vermutlich. HTTPD heißt es ja nur aus historischen Gründen. Und mir fällt eigentlich kein System mehr ein, wo Apache als HTTP oder Red Hat läuft da. Oder Red Hat lief da früher noch, ne? Oder ansonsten mittlerweile bei den meisten Systemen hast du, heißt das Ding auch Apache, ja. Max, machst ja gerne. Hast du dir mal. Ja, hab ich. Das habe ich allerdings. Identity habe ich mir schon angeschaut. Ich habe mir Identity angeschaut zu .NET 7 oder 8, wo die das ziemlich aufgebohrt haben, dass man jetzt quasi auch EF-Core und sowas mit quasi einem Funktionsaufruf adden kann für lokale User und dass du automatisch lokale Endpoints hast für Registrieren, Einloggen und Session-Token und sowas. Da hatte ich mir das mal angeguckt. Sah sehr simpel aus. Woran es für mich ein bisschen gekrankt hat, ist, dass es kaum oder keine, die ich gefunden habe, Frontend-Libraries dafür gibt. Du hast zwar dann in deinem Backend wunderbar Authentifizierung, alles eingebaut, aber es gibt keine Frontend-Libraries. Das heißt, du müsstest das dann die Frontend-Seite komplett selbst bauen. Zumindest sah das für mich damals so aus. Das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Und ansonsten habe ich, ehrlich gesagt, immer einen Bogen drumherum gemacht. Kannst du nicht irgendwas Fertiges verwenden dafür? Also für generelles Management von Invites und Logs. bei Go ist diese lückenhafte, nennen wir es mal, Standard-Library und die Go-Philosophie, man soll alles manuell machen. So wie einen Array-Filter. Array-Filter gibt's nicht. Mach doch drei nested For-Loops, ist doch viel besser. Three-Head. Ah. Nee. Du willst, dass deine Desktop-Anwendung mit Services redet? Ah, das heißt, du willst, dass eigentlich nur dieser Proxy Zugriff auf die Netzwerkgeräte hat und deine Anwendung nicht, die muss über den Proxy. Oh, okay, verstehe ich, ja. Aber ich meine, die Kommunikation hiermit wird ja wahrscheinlich über HTTP erfolgen, weil anders wüsste ich jetzt hier nicht, wie das gehen soll. Aber die Kommunikation zwischen diesem Proxy-Server und den Netzwerkgeräten da hinten muss ja nicht zwangsläufig HTTP sein, ja? Sehe ich das richtig? Das ist quasi so ein Übersetzungsservice, ja? Der macht Authentifizierung und der macht auch die Übersetzung zu den Netzwerkgeräten dahinter. SMTP. SMTP kannst du mit ASP.NET Core nicht machen. Das ist ein Web-Framework, kein SMTP-Mail-Framework-Zeug. Oder redet deine Anwendung mit dem Proxy HTTP und der Proxy redet dann SMTP mit dem SNMP. Ja, trotzdem, ist auch egal. ASP.NET Core kann nur HTTP. Ich meine, dich hält nichts davon ab, in deine Anwendung das dann einzubauen und über HTTP aufbereitet zu surfen an deine Desktop-Anwendung. Ja, gut, was du machen musst ist, deine Desktop-Anwendung redet mit dem Backend. Und das Backend redet dann, was auch immer, SNMP, SMTP, FTP, wie auch immer, mit den dahinterliegenden Services und schickt dann halt die Antworten so aufbereitet zurück als irgendwie JSON-Response oder so über HTTP. Das geht schon. Das ist aber geproxied dann das falsche Wort, weil geproxied bezieht sich ja in der Regel auf das gleiche Protokoll. Also du proxyst quasi einen HTTP-Request oder einen FTP, gibt da FTP-Proxys, ja. Es gibt Proxys, das ist ein ganz klassisches Backend, nur halt mit Authentifizierung. Das ist ein ganz klassisches ASP.NET Core Backend, HTTP, mit dem du halt dann nicht mit einem Browser, sondern halt mit einer Desktop-Anwendung redest. Geht ja auch. Wenn die Desktop-Anwendung mit was anderem, also hier was anderes als HTTP machen soll, ist ASP.NET Core nicht das Richtige. ASP.NET Core kann nur HTTP. Die Desktop-Anwendung muss mit deinem Backend über HTTP reden und dieses, wie auch immer man das nennt, dann halt dieses Anwendungs-Backend macht dann halt Kommunikation dahinter mit den Netzwerkgeräten. Das ist erstmal kein großes Ding, je nachdem, was du machen willst, wird es dann halt komplizierter. Ja, genau. Genau. Deine Desktop-Anwendung redet mit HTTP, über HTTP mit deinem ASP.NET Core Backend. Das ist das Schöne an dieser Architektur. Du könntest sogar ein Web-Frontend anbieten dafür dann. Und das Backend redet dann mit den Services oder den Servern dahinter dann zum Beispiel SNMP. Das geht. Das würde ich sagen, ist auch so recht klassische Architektur, ja. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel dafür. Du hast eine Webseite, auf der willst du den Ordnerinhalt anzeigen lassen von einem deiner Server. So. Natürlich kann deine Webseite jetzt nicht sich per SSH auf den Server connecten. Also, was machst du? Deine Webseite redet per HTTP mit irgendeinem Backend. Das kann sich per SSH auf dem Server einloggen, dort einen LS machen und dieses LS quasi als JSON-Daten zurückschicken per HTTP an das Frontend und das Frontend macht aus dem JSON dann eine schöne Webseite. Also wenn du einfach nur einen HTTPS-Endpunkt haben möchtest, dann ist es tatsächlich einfacher, in dem Fall einen Reverse-Proxy davor zu stellen. Du möchtest allerdings mit Identity sowohl Authentifizierung als auch Autorisierung haben, wenn ich das richtig verstehe. Du willst quasi mehrere User haben, die auch unterschiedliche Rechte haben können. Dann musst du das mit Identity machen, ja. Wenn dir einfach ein User mit den gleichen Berechtigungen, weil es ja nur einen User gibt, reicht, dann kannst du auch einen Reverse-Proxy mit BasicAuth davor machen. Aber du willst ja wirklich verschiedenste User mit verschiedensten Berechtigungen haben. Dann kommst du an Identity nicht vorbei. Die ist auch steil. Rust-Lernkurve ist auch steil. Und Rust ist auch nicht einfach zu programmieren. Du möchtest nachvollziehen, wer Änderungen vornimmt. Okay, aus Admin-Sicht würde ich sagen, naja, du hast ja einen Log in deinem Reverse-Proxy, wo der Zugriff herkam. Das ist natürlich nicht direkt an den User gebunden. Sofern es allerdings intern ist und es sich um Client-PCs handelt, kannst du ja relativ sicher zuordnen, welcher Client-PC von welcher IP gekommen ist. Schöner ist das natürlich auf jeden Fall mit verschiedenen Usern. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, das mit mehreren Usern zu proxyen. Da bin ich aber überfragt, aber es gibt garantiert Reverse-Proxys, die mehrere User unterstützen, dass du siehst, wer sich wann wie wo eingeloggt hat. Was du dann allerdings nicht hast, ist die Verknüpfung auf Anwendungslogik. Also wenn du wirklich dann am Endeffekt sehen willst, okay, dieser User hat jetzt exakt, keine Ahnung, diesen Eintrag gelöscht, das kannst du nicht machen. Dann brauchst du wirklich User-Authentifizierung, Autorisierung in der Anwendung. Weil du siehst, das höchste der Gefühle ist, was du über deinen Reverse-Proxy davor siehst, ist, dieser User hat diese URL zu diesem Zeitpunkt aufgerufen und kam von dieser IP. Wenn dir das nicht reicht, dann musst du das wirklich selbst machen. So, zumindest fällt mir sonst nichts ein. Aber du könntest dir überlegen, ob du die Authentifizierungssache nicht wirklich über sowas wie Keycloak machst. Keycloak ist nice. Da gibt es auch viele Libraries für. Ich persönlich habe das noch nicht gemacht. Ich habe Keycloak noch in keine ASP.NET Core Anwendung eingebaut. Also Keycloak würde dann quasi als eigener Service laufen, gegen den du deine Authentifizierungsrequest schickst. Ich weiß nur, dass Keycloak an sich ziemlich nice ist für sowas. Je nachdem, wie umfangreich du das haben möchtest, ist aber wahrscheinlich das mit dem Example von Microsoft für Identity und EF Core wahrscheinlich einfacher schnell eingebaut in die Anwendung. Das weiß ich nicht. Ich könnte mir das mal aufschreiben. Wir können uns das tatsächlich mal angucken. Ob wir das vielleicht mal irgendwann anschauen. Ja, die Logik stimmt. Siehste, Chatke kennt sich aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Ohne Identity würde dann aber auch heißen, du kannst dann quasi einmalig gucken, so nach dem Motto, lasse ich die User jetzt auf meinen Service drauf oder nicht gegen Keycloak. Was du aber ohne Identity nicht machen kannst, ist so nach dem Motto nachvollziehen, dieser User ist eingeloggt und hat diesen Eintrag gelöscht. Und das könntest du ja nur mit Identity machen, oder? Weil das muss ja wirklich in der Anwendung selbst gecheckt werden und gelockt werden. Das bringt ja dann Keycloak nicht. Ja. Aber wie gesagt, habe ich beides noch nicht gemacht. Okay, Chat, jetzt haben wir uns um ein spezifisches Problem relativ lang unterhalten. Aber wisst ihr, was jetzt ist? Wo ist dort? Bedtime ist jetzt, ja. Weihnachten. Passt. Oh, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Leute, da hätte ich richtig Bock drauf. Jetzt so ein richtig fetter Teller. Nudeln mit Lachs. Auch so ein bisschen so Joghurtsoße oder so drauf. Ein paar Kleckser. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Aber ist vielleicht 22 Uhr nicht die beste Uhrzeit. Dieses Jahr wieder ein Geschenkvideo für Bastlers. Habe ich tatsächlich sogar einige Ideen schon für, weil ich das... Ich habe genau für dieses Thema habe ich tatsächlich ein eigenes Textdokument. Da habe ich die, weil ich habe mir die letzten 3 Jahre schon immer vorgenommen, so ein Video zu machen. Da stehen ein paar Sachen drin. Hab aber schon lange nichts mehr eingetragen. Überleg gerade. Was steht denn da drin? Weißt du, dass da ein paar Sachen drinstehen? Wahrscheinlich Sachen, die wir auch schon im Stream gemacht haben. Keine Ahnung. Fällt mir gerade nicht ein. Egal, Bettke. Ah, Bastlers Video. Ja, da wird's echt mal wieder Zeit für. Einen digitalen Müllkalender habe ich. Den musst du nicht selbst machen, den digitalen Müllkalender. Es gibt einen Service dafür, wo du fast alle Standorte in Deutschland abfragen kannst, wann die Müllabfuhr kommt. Ich weiß aus dem Kopf nicht mehr, wie der hieß. Warte mal, war das? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Habe ich bei mir einen Home Assistant eingerichtet? Ja, das ist die Frontend-Sache. So, und genau, das hier wird alles unterstützt als Abfallprovider, wie auch immer man das nennt. Aber es gibt auch so ein paar Meta-Services. Alter, what the fuck? Steht hier Hanau irgendwo drinne? Ja, Start Hanau. Müllmax. Das meine ich, genau. Da gibt es ein paar Services, da kannst du für unterschiedliche Städte abfragen. Aber Ich würde diese Integration, wenn du Home Assistant benutzt, diese Integration benutzen, weil die kann halt diese ganzen Sachen schon eingebaut. Da musst du es gar nicht selbst machen. Wozu extra ein Dienst? Wenn du direkt ein ICS-Link hast, der auch jedes Jahr gleich bleibt, weil ich muss das ja auch nicht updaten, dann kannst du auch direkt ICS specifyen da drinnen. Das geht auch. Unter der Haube wird das hier wahrscheinlich oftmals auch noch ein ICS sein. Ne? So Leute, Bettgetime. Ich geh jetzt pennen. Wir hören uns die Tage. Bis denn. CU.